Hallo und herzlich willkommen zu bauhemmendeswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen spannenden Interviewfolge sprechen wir über Pellets, was mit Pellets auf sich hat, was wir wissen müssen über die Qualität, über die Lagerung etc. etc. Es ist eine ganz, ganz spannende Folge und ich habe hier bei mir Uli Schuler zu Gast von Wohl und Warm. Hallo Uli, wie geht es dir?
Hallo Maxim, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Ja, super. Wenn wir so ein tolles Thema haben, dann wird's einem warm ums Herz.
Wohl und warm vielleicht.
Wohl und warm, richtig, genau. Sehr schön. Vielleicht mal ganz kurz zu dir. Kannst du uns mal kurz erzählen, was du so machst und was Wohl und Warm so machen?
Also ich bin eigentlich von Haus aus Forstwissenschaftler und seit vielen Jahren in der Pelletbranche tätig. Aktuell bei einem großen Pelletproduzenten, der in Deutschland und Frankreich Pellets produziert und auch viele Lagerstätten hat, neben einigen Pelletproduktionsstätten. Und ich leite bei Wohl und Warm, ECB Energie ist die Firma, die dahinter steckt, den Vertrieb und schaue, dass die Kunden, die wir da so haben, bestmöglich umsorgt werden und auch immer Pellets einer guten Qualität bekommen.
Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist die Qualität. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber vielleicht nochmal zu deiner Bildung. Da bist du ja eigentlich dann perfekt dafür geeignet, weil du dich dann mit Hölzern, Gehölz und so weiter dann natürlich bestens auskennst, oder? Das ist ja ein Riesenvorteil eigentlich für dich.
Glaube ich doch. Und natürlich dann letztendlich im Sinne der Kunden. Klar, mir hilft es natürlich dann auch bei Themen, die da ein bisschen über das reine Pelle produzieren hinausgehen, auch besser mir eine Meinung bilden zu können. Vor allem, was dann die ganzen Rohstoffthematiken angeht, die natürlich essentiell für unser Tun in der Pellet-Branche sind. Und da gibt es natürlich ganz viele Themen, die wir da immer im Blick haben müssen, sind die Hölzer, die wir als Rohstoff für unsere Pellets verwenden, nachhaltig und natürlich auch bezahlbar letztendlich, weil der Rohstoff natürlich ein großer Teil der Pellet-Kosten ausmacht. Und daher ist es immer gut, auch Themen über den Tellerrand hinaus im Blick zu haben, auch was Naturschutzaspekte des Eigentums dann auch anbelangt. Von daher, ja, also ist das, glaube ich, nur von Vorteil, wenn man da ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat.
Sehe ich das auch. Wenn wir über Pelletheizung sprechen, dann, man muss dazu sagen, dass ich schon vor einigen Jahren Kunde bei euch war oder seit einigen Jahren Kunde bei euch bin. Das heißt, ich kriege meine Pellets geliefert. Das heißt, ich habe daheim auch eine Pelletheizung. Also ich habe beides. Ich habe sowohl Wärmepumpe, ich habe als auch eine Pelletheizung, ich habe aber auch einen Kamin, ich habe aber auch so eine Bitcoin-Mining-Heizung. Also ich habe eine große Auswahl an Möglichkeiten, mein Zuhause warm zu bekommen. Das heißt, ich habe ein großes experimentelles Feld, wo ich dann auch wirklich dann auch meine Erfahrungen sammeln kann, die ich dann auch hier im Podcast dann eben teilen kann. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, dass wir dann über diese Thematiken sprechen. Lass uns zunächst mal anfangen mit so ein paar Grundlagen. Also was sind wann kommen Pelletheizungen standardmäßig zum Einsatz? Was würdest du da sagen?
Also der klassische Pelletkunde kommt meistens aus dem Bereich Öl. Also er hatte vorher eine Ölheizung und wechselt dann zu Pellets. Das bietet sich daher an, da der Öltank von der Größe oftmals so dimensioniert ist, dass man dort auch bequem ein Pelletlager einbauen kann. Und sicherlich hat Pellets auch im Neubau eine Relevanz und auch eine Berechtigung. Da das dominierende System, gerade bei Neubauten, natürlich die Wärmepumpe sinnvollerweise. Aber auch dort Ergänzungen mit beispielsweise Pelletöfen mit Wassertasche, also heißt, die angebunden sind an den Warmwasserkreislauf, sehr sinnvoll. Als Unterstützung gerade der Wärmepumpe im Winter, wenn diese viel Strom benötigt, um die benötigten Vorlauftemperaturen hinzubekommen. Und es gibt eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten für Pelletheizung, aber sicherlich auch eine Nische, das muss man deutlich sagen. Und man muss immer im jeweiligen Anwendungsfall prüfen, macht Sinn oder nicht. Und in vielen Fällen macht Sinn, das mal zumindest als Alternative sich anzuschauen. Aber sicherlich auch keine Lösung, die jetzt flächendeckend für alle Heizungen in Deutschland, die da zum Austausch stehen, prädestiniert ist. Das liegt auch daran, dass erstens die Wärmepumpe natürlich für ein sehr etabliertes, sinnvolles System ist und natürlich die natürlichen Ressourcen für die Pelleproduktion ab einem gewissen Punkt natürlich auch limitiert sind. Das ist noch nicht der Fall. Da gibt es noch genügend Potenzial für Wachstum. Und bestimmt auch deutlich über die aktuelle Zahl von etwa 2% am Wärmemarkt hinaus. Also ist immer noch eine Nische, die aber durchaus noch Potenzial hat, größer zu werden.
Genau. Also vielleicht auch hier zur Einordnung, das ist natürlich genau der typische Fall, den du auch beschrieben hast. Ich habe eine Ölheizung, die rauskommt. Ich habe den Platz, wo der Öltank drin war. Das passt natürlich von den Größen perfekt für um Pellets einzulagern. Und bei mir oder in unserem Haus, wo wir jetzt drin wohnen, war es jetzt so, dass der Voreigentümer oder ursprünglich, das Haus ist aus den 90ern, muss man dazu sagen, das Haus ist aus den 90ern, und dann hat der Voreigentümer eine Wärmepumpe zunächst mal eingebaut und hat dann gemerkt, dass im Keller die Einliegerwohnung, die im Keller eben ist, da wird es einfach nicht warm genug. Ja, da braucht man einfach einen größeren Vorlauf, einen höheren Vorlauf. Der höhere Vorlauf bedeutet für die Wärmepumpe, das kriegt sie schon hin, aber die arbeitet halt ineffizient. So, und das war dann der Grund dafür, dass der Voreigentümer sich dafür entschieden hat und eine Pelletheizung zusätzlich eingebaut hat. Das heißt, die haben irgendwie 2 Jahre Unterschied vom Einbau. Zunächst die Wärmepumpe, dann die Pelletheizung. Und dann war das eben so, dass man, oder dafür gedacht, dass man halt eben ab den kalten, also ab 0 oder minus, also ab Minusgraden oder halt ja, 4, 5 Grad oder sowas, wo die Wärmepumpe einfach ineffizienter wird, dass man da halt die Wärmepumpe ausschaltet und halt eben die Pelletheizung anmacht. So, das war so ein bisschen der Gedanke oder das ist der Hintergrund, wieso ich beides habe. Das fragen sich eben ganz viele. Und ursprünglich vom Baujahr war da, glaube ich, eine Elektroheizung drin. Ja, die hat ja nicht mehr gepasst. Das, genau. Und jetzt hast du natürlich, oder den Fall kenne ich jetzt auch, oder habe ich jetzt auch daheim, dass ich ein Pelletlager habe. Da passen 4, 5, 6 Tonnen Pellets rein, die eben gelagert werden. Jetzt gibt es aber da auch noch die Möglichkeit, das sieht man auch immer wieder, dass man auch Sackware einkaufen kann. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, Sackware ist der klassische Anwendungsfall, dass die Pellets dann in Öfen verbrannt werden, also klassische Zimmeröfen, entweder luftgeführt oder halt, wie eben schon als Variante gesagt, mit Wassertasche, also heißt an den Warmwasserkreislauf angeschlossen. Sie sind natürlich, was die Lagefähigkeit angeht, erstmal unkomplizierter. Ne? Man braucht keinen extra Lagerraum. Ne? Es gibt sogar Anwendungen und Beispiele von Kunden, die einen Pelletkessel im Keller haben, aber einen so geringen Heizbedarf haben, dass sie sagen, na, es lohnt sich nicht, ein separates Lager extra dafür im Haus zu bauen, sondern haben das dann gelöst, indem sie halt sich mit Sackware, 1 bis 2 Tonnen Jahresbedarf, sage ich mal, kann man damit natürlich dann wunderbar abdecken, zielgerichtet von der Menge und sich dann über die Palettenware versorgen. Oftmals nehmen auch Pelletkunden, die einen Pelletkessel haben, Sackware nochmal als Sicherheitspuffer, den sie sich dann in ein Carport oder in eine Garage reinstellen. Auch das gibt es. Von daher die Anwendungsmöglichkeiten wieder sehr breit und vielfältig.
Ja, ich habe natürlich, wenn ich dann irgendwie so mir überlege, dass ich dann irgendwie eine Tonne, außer selbst bei einer Tonne, wie viel ist da in einem Sack drin? Das sind da 30, 40 Kilo wahrscheinlich, ne?
15 Kilo sind da drin.
Ah, 15 Kilo
drin. Also man kann das so, dass man es gerade noch, sage ich mal, gut heben und auch dosieren kann in diese Vorratsbehälter in den Öfen. Also das kann man gut handeln. Da muss man natürlich ein bisschen auf die Sackform auch achten. Da gibt es unterschiedliche Maße und auch Formen. Also wir präferieren bei Wohn und Warm diese eher länglichen Säcke, die man gut handeln kann. Bei der Sackware muss man einfach wissen, je nach Anwendungsfall natürlich, ne, geht man auf die lose Ware oder die Sackware. Man hat natürlich bei der Sackware mehr Verpackung. Ja, also man hat die Sackfolien, die bei Vodowarm beispielsweise, um das so ökologisch als möglich zu gestalten, aus 50% Recyclinganteil bestehen. Und man hat natürlich noch eine Holzpalette, die da drunter geschoben ist, um das zu transportieren. Das ist fast eine Tonne mit 990 Kilo, die da auf einer Palette stehen. Das ist bei uns immer so ein Thema gewesen, naja, was macht man denn als Kunde dann mit diesem ganzen Verpackungsmüll, der dann zwangsläufig bei Palettenlieferungen entsteht. Und es treibt mich ja auch immer wieder um, ne, dass man da versucht, irgendwie diesen Verpackungsmüll zu reduzieren, wo es nur geht. Und wir haben jetzt eingeführt, dass wir den Kunden anbieten, diese Folien, die benutzten, wieder zurückbringen zu können an unseren Werks- und Lagerverkäufen. Und auch die Palette, wenn sie noch unbeschädigt ist, nehmen wir wieder zurück, geben dann auch einen Gratissack aus und bei der Folie ist auch so, dann kann man Klimapunkte sammeln und ab einer gewissen Anzahl kriegt man auch da nochmal einen Gratissack. Und die Folie geht tatsächlich auch wieder zurück zum Folienhersteller, die sammeln wir bei uns und wird dann wieder zu neuer Wohn- und Warmsackfolie. Und die Palette können wir, wenn sie gut ist, natürlich auch nochmal verwenden. Also versuchen wir diese Kreisläufe, die wir sowieso schon in der Pelletbranche und bei uns in der Pelletproduktion haben. Da wird jedes Hölzchen, jedes Stäubchen auch komplett genutzt. Da geht nichts irgendwo nochmal in den Abfallkreisläufe. Und so wollen wir das eigentlich für alle Produkte dann auch die Palettenware dann auch handhaben. Und ja, viele Kunden freut es und die nutzen das auch immer mehr. Und das freut uns natürlich dann auch, weil das ganze Thema noch ökologischer zu machen, als es ohnehin ist.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Und das finde ich natürlich ist ein riesen Mehrwert, klar. Also wenn man sowieso dann die Sackware gelagert hat oder auf der Palette dann hat, nach und nach dann halt eben reinnimmt und dann das die leeren Sachen einfach nebendran lagert und dann, wenn man halt eine neue Lieferung bekommt oder wenn man so mal vorbeifährt, das Ganze austauscht, ist doch super. Also passt doch eigentlich perfekt. Jetzt habe ich natürlich die Situation, dass ich keine Sackware habe, sondern halt eben die Pellets eingeblasen werden in den Lagerraum. Im Lagerraum, wie gesagt, 5 bis 6 Tonnen Kapazität. Was ist hier nochmal wichtig zu wissen in der Handhabung beziehungsweise für die Lagerung in diesen Lagerräumen für die Pellets?
Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass die Räume trocken sind. Davon geht man jetzt erstmal aus, dass das vorher geprüft wird, bevor man dann ein Pelletlager dann auch dort einbaut. Dann sicherlich ganz wichtig, dass man sich dort nicht selber versucht und tätig wird als Hobbyhandwerker. Gut, es gibt auch Profis aus anderen Bereichen, die versuchen da ein eigenes Pelletlager zu bauen. Davon raten wir dringend ab nach unseren Erfahrungen in den letzten Jahren, weil wir dann doch eher auch unschöne Erlebnisse manchmal hatten. Von daher ganz arg der Rat, dass man, wenn man sich mit dem Thema Pellets befasst, sollte man einen fachkundigen und erfahrenen Installateur hinzuziehen, der das tatsächlich auch nicht nur ein- oder zweimal im Jahr macht. Gibt es auch die Fälle, die da auf den Pelletzug aufgesprungen sind in den letzten Jahren, wo dann aber die Qualität dann nicht so ist, wie wenn das jemand sag mal täglich macht und Expertise hat. Also da kann man schon auch die Handwerker dann vor Ort dann auch fragen, wie viele Pelletheizungen, Läger bauen sie denn eigentlich im Jahr bei Kunden ein, und dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, ist das ein Erfahrener oder nicht. Allein schon auch die Beratung wird entsprechend sein und das wird man auch merken. Also das auf jeden Fall machen und dann sind auch die möglichen Probleme auf annähernd null reduziert. Bei dem Lager kann ich noch einen Hinweis geben. Das ist dann allerdings dann schon im laufenden Betrieb wichtig zu wissen, dass diese Läger in gewissen regelmäßigen Abständen immer mal wieder gereinigt werden sollten. Das liegt einfach daran, Pellets sind ein Naturprodukt, sind keine Steine. Also heißt, bei dem Einblasvorgang der Pellets entsteht einfach ein gewisser Anteil an Feinanteil. Da können die Pellets noch so gut sein. Das beansprucht man jetzt mal für uns, dass wir sehr tolle Pellets haben, aber auch die produzieren bei dieser Manipulation, diesen Einblasvorgang am Ende vom Silo-LKW in das Lager einfach Feinanteil. Und der kumuliert sich über die Zeit einfach auf und der kann zu Problemen bei der Verbrennung führen, muss nicht, je nach Anlage, aber um das auszuschließen, sollte man, wenn das Lager mal annähernd leer ist oder leer ist, einfach eine Reinigung vorsehen. Wir empfehlen, dass man das nach etwa 2 bis 3 Lieferungen oder entsprechend 2 bis 3 Jahren mal vorsehen sollte.
Würde das, also kann man diese Reinigung eigentlich selbst machen? Das heißt, ich muss dann einfach alles mal, also aussaugen wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, zumindest ne, rausfegen, raus, also die groben Sachen rausfegen, wie auch immer, dann die kleinen Sachen raus aussaugen, sodass einfach diese kleinen Partikel nicht mehr da sind. Ja, also können wir ja theoretisch auch selbst machen wahrscheinlich, oder?
Genau, wenn man ins Lager gut reinkommt, ja, kann man das selber machen. Wenn man, sollte man sich allerdings auch vorher mit dem Handwerker und dem Installateur der Anlage dann auch nochmal kurz schließen. Zwar kann er das auch machen. Und da, es gibt auch die Möglichkeit, das beispielsweise über uns bei Wohl und Warm zu buchen. Also kann man auch eine Lagerraum. Okay. Reinigung dann auch beauftragen bei uns und dann kommt der Silo-LKW. Ah, ja. Klar, das ist natürlich dann die größere, teurere Variante, aber auch das bieten wir an. Also wir haben bei unserer LKW-Flotte auch immer in jeder Region saugfähige Fahrzeuge, die dann auch die Pellets oder den Feinanteil dann auch rausnehmen können. Wir arbeiten auch schon mit Speditionen und Dienstleistern zusammen, die das dann auch tun könnten. Also wenn man sagt, nee, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel, ne, weil man das jahrelang nicht gemacht hatte, schon irgendwie 100, 200, 300 Kilo, das kann man jetzt mit dem Handfeger dann schwer da irgendwie rausbekommen. Gerade dann auch, wenn ein Lager beispielsweise keine Revisionsöffnung hat, was ich auch immer empfehlen würde, wenn man sich eine Pelletheizung mit Lager kauft, dann sollte man darauf achten, dass das Lager tatsächlich öffnbar ist und man im Falle von irgendwelchen Themen man auch in das Pelletlager reinkommt. Und das ist dann sehr geschickt, gerade dann, wenn man das dann auch regelmäßig selber auch vielleicht auch reinigen will. Ne? Wenn dann wirklich nicht viel drin ist an Staub, dann kann man da auch selber Hand anlegen.
Ja, ich habe tatsächlich bei mir, ist es also so eine Holzwand mit USB-Platten verkleidet, die nochmal so ein Fenster drin hat, also kein großes Fenster, im oberen Viertel, würde ich mal sagen, also ein bisschen weiter oben. Und das kann man ganz normal öffnen, wie so ein Kellerfenster von der Größe, ja. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn ich ehrlich bin, komme ich da eigentlich nicht rein. Aber tatsächlich doch, wenn man da halt eine Leiter hinstellt und dann das richtig sich dann reinschwingen kann, dann geht es schon. Also ich war auch schon mal in meinem Lager drin. Dafür ist die Revisionsöffnung da, dass wenn da halt irgendwelche Teile sind. Und das Schöne ist dann, wenn es ein Glas ist, kannst du auch immer reinschauen, wie ist gerade der Stand, wie viele Pellets sind noch drin und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt immer klar, vom großen Vorteil. Ich hab mal so eine Story gehört, ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich so ist oder ob das nur Angstmärchen sind, dass wenn jetzt tatsächlich das Pelletlager, wenn da tatsächlich Feuchtigkeit reinkommen sollte, also von außen, also sich, wir haben eine Leckage oder wir haben eine Leitung, die auf einmal reintropft oder wie auch immer, dass das für das Pelletlager eigentlich richtig, richtig schlimm ist, wenn man sich vorstellt, dass da 4, 5, 6 Tonnen Pellets gelagert sind und auf einmal kommt da Feuchtigkeit rein, weil die Pellets sich dann halt eben damit vollsaugen, aufquellen und damit kann es unter Umständen halt eben kommen, dass das Lager einfach nicht in seiner Art gehalten werden kann und dass beispielsweise so eine Holzwand dann eben auch kaputt gehen kann, ne, weil es sich dann aufbläht. Kann das passieren oder ist das eine Horrorgeschichte?
Ja. Also das Pellets natürlich Wasser wieder aufsaugen können, ist klar. Ja. Und das Volumen sich natürlich entsprechend dann auch vergrößert. Und wer das Thema Quellen von Holz irgendwie kennt, wie früher beispielsweise schon die Ägypter große Steinblöcke mittels Holzkeilen, die bewässert worden sind, gespalten haben. Der kann sich vorstellen, welche Kraft dann dahinter steckt, wenn Holz und Pellets haben ein Wassergehalt von unter 10%. Und Holz, da gehen wir ganz grob, wenn es gerade im Wald steht, 50%. Also dann sieht man, so weit wurde es runtergetrocknet und entsprechend viel kann der Pellet dann natürlich auch als in Form von Wasser wieder aufnehmen. So, und natürlich, das hat natürlich Sprengkraftpotenzial. Aber das sind natürlich jetzt, also wenn ich sage, hohe Geschichten, natürlich, das kann passieren, gerade jetzt durch die immer stärker oder häufiger werdenden Starkregenfälle, die wir einfach haben, kann es auch zu Überflutungen einfach auch mal von einem Pelletlager kommen. Gott sei Dank muss man sagen, ist es dann nur Holz und nicht Öl, was dann in die Umwelt gelangt. Das ist vollkommen unkompliziert, sage ich mal, dahingehend. Aber natürlich auch ein Thema, dass natürlich auch Läger dadurch beschädigt werden können. Aber das kommt immer auf die Lagerkonzeption an. Ist es ein Sacksilo? Ist es ein Airtank, der im Garten verbuddelt ist? Also, und dementsprechend muss man dann halt die Maßnahmen dann treffen, je nachdem, wie groß der Wassereintritt dann war. Also eine Befeuchtung haben wir auch schon gehabt, dass dann irgendwo Leckagen von irgendwelchen Wasserleitungen, die dummerweise dann vielleicht auch noch direkt über dem Pelletlager verlegt waren und die Pellets nass gemacht haben. Das haben dann Kunden da erst gemerkt, als dann irgendwann die Förderschnecke zum Brenner haben dann halt nur noch Spänematsch dann halt gefördert haben. Also da gibt es alle möglichen Dinge, die da mal natürlich passieren können, aber das sind absolute Ausnahmen. Ja, und eigentlich wirklich nur, wenn so Naturkatastrophen passieren, aber dann trifft es ja nicht nur die Pellets, sondern leider Gottes alle anderen.
wir merken uns also, dass Feuchtigkeit und Pellets keine großen Freunde sind und es auch nicht werden. Das heißt, wenn man halt die aus einem früheren Tank, also Lagerraum für Öl eben sozusagen jetzt Pelletlager baut, dass man da halt eben schauen sollte, dass da, also da hat man auch die Erfahrungswerte vielleicht vom Voreigentümer, dass man vielleicht nachfragt, okay, war da schon mal bei Hochwasser oder sonstiges irgendwie Feuchtigkeit drin? Wenn ja, dann müssen wir mal ein bisschen genauer hinschauen, beziehungsweise das einfach beim Lagerbau beachten, dass man das halt zumindest nicht nochmal immer vielleicht mit Folie ausstattet etc. etc. Und wenn man halt irgendwelche Leitungen hat, die durch den Raum gehen, wenn möglich ist und man sowieso dann umbaut, dass man die vielleicht tatsächlich abschneidet und dann auch andersrum führt. Oder wenn das halt gar nicht geht, dass die dann da sind, vielleicht da nochmal drunter nochmal eine Rinne baut, dass falls dann eine Leckage sein sollte, dass das irgendwie abgeführt wird, beispielsweise. Ja, also ganz grob gesprochen. Das ist aber schon mal gut, dass wir so gewisse Grundlagen zu Pellets gehört haben und auch eben zu der Lagerung und wie man sich da damit verhält. Kommen wir mal zum für mich ein wichtiges Thema, glaube ich, die Pelletqualität. Wie definiert man eine gute Pelletqualität? Kannst du da sowas sagen? Das stimmt ganz, ganz viel Detailwissen natürlich aus deiner Bildung, aber so, dass wir es auch nicht Experten es verstehen würden.
Ist nicht so furchtbar kompliziert, sicherlich für einen Kunden nicht immer sofort ersichtlich, kriege ich jetzt hier gerade eine gute oder eine schlechte Qualität eingeblasen. Gibt aber schon Indizien, beispielsweise staubt es jetzt ganz arg, wobei das auch technische Fehler sein können beim Einblasvorgang, aber normalerweise ist das nicht der Fall. Beispielsweise unsere Fahrer werden mehrmals im Jahr geschult, weil das ein essentieller Arbeitsschritt ist, der Einblasvorgang vom Silo-LKW in das Kundenlager. Da kann man viel verkehrt machen, wenn man da die Erfahrung nicht hat. Die haben wir Gott sei Dank. dann kann der, guckt der Kunde oft, die sind ja Gott sei Dank interessiert. Ne? Das ist anders als beim Heizöl, da hat keiner Interesse, in den Öltank reinzugucken nach dem Einfüllvorgang. bei Pellets ist es anders, das ist schön, das freut uns auch, weil wir reden über Naturprodukte und die Leute haben ja nicht nur irgendwie nur den Preis im Kopf gehabt, als sie sich die Pelletheizung installiert haben, sondern wollen ja auch was Gutes für die Umwelt tun und interessieren sich natürlich auch für so ein Naturprodukt entsprechend und gucken dann natürlich auch, wie sieht denn die Farbe aus, die Längenverteilung. Ne? Und mit der Zeit als erfahrener Pelletheizer, so wie du, kriegt man natürlich irgendwann noch ein Gefühl, ne? Was, mal dunkler, mal heller. Aber das sind alles letztendlich keine Qualitätskriterien, die Farbe ohnehin nicht. Da hängen dann andere Themen dran, beispielsweise wie viel Hackschnitze sind da drin oder sind die mal nochmal nass geworden am Lagerplatz. Also hat aber für die verbrennungstechnischen Eigenschaften überhaupt gar keine Relevanz. Also es ist,
das heißt, dass die so mal Gedanke, feucht waren und dann wieder
müssen mehr Asche haben. Also die Rohstoffe, nicht die Pellets. Ne? Also ja, also heißt, die lagern ja bei uns auf den Plätzen oder in Hallen, ne? Und die können dann auch mal nasser werden und dann verfärben die sich dann auch. Es gibt auch den Effekt, den jeder kennt, bei Ligninabbau, ne? Also die Vergilbungseffekte, gut, die treten dann später ein. Aber das hat alles Auswirkungen auf die Farbe, die aber, wie gesagt, nicht einen dazu verleiten sollte, zu sagen, jetzt sind sie mal dunkler, jetzt sind sie schlechter oder ist mehr Asche drin. Hat nichts damit zu tun. Mhm. Wird bei uns auch regelmäßig wirklich in sehr engen Intervallen überprüft in jedem unserer Werke und dann auch nochmal bei der Verladung auf den LKW, dass da wirklich alles tipptopp ist. Der Kunde selber, ich meine, gibt ja nicht nur Wohnung warm in der Pelletwelt, kann sich schon ein bisschen orientieren anhand auch von Gütesiegeln. Also gibt es einmal die EN+A1, das ist die verbreiteste Norm, die wir da haben im Pelletbereich. Und dann gibt es noch die DIN+A1. Beides haben wir. Manche Produzenten haben nur ein Siegel davon oder auch Händler, die dann liefern. Zusätzlich gibt es natürlich dann rein, das sind jetzt Qualitätssiegel gewesen, auch Nachhaltigkeitssiegel, sage ich jetzt mal, wie beispielsweise die PEFC-Zertifizierung. Als Kunde würde ich da, meine persönliche Meinung, schon auch drauf achten, dass der Rohstoff und damit dann auch die Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommen. Und das ist natürlich dann auch mein Steckenpferd und kann dann auch die Kunden beruhigen, die dann vielleicht auch mal in den Medien mal anderslautende Berichte hören, was die Nachhaltigkeit von Pellets, die in Mitteleuropa und jetzt ganz speziell auch in Deutschland produziert werden, in Frage stellen. Solange der Rohstoff Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft generiert wird, ist das Thema der Infragestellung der Pellets, ob sie erneuerbar oder nachhaltig sind, aus meiner Sicht überhaupt nicht zu stellen. Sicherlich muss man teilweise auch ein bisschen tiefer reingehen in die Stoffkreisläufe, um zu verstehen, was da passiert. Aber generell kann man das als Kunde dann auch als wahr hinnehmen. So, und letztendlich ist natürlich jeder Pelletproduzent, jeder Lieferant für die internen Qualitätseinhaltungen natürlich verantwortlich und muss gucken, dass die halt auch im Rahmen dieser Normen, aber auch vielleicht noch einen Tick besser, also das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, eingehalten werden. Und das tun wir jetzt auch bei Wohl und Warm, dass wir sagen, okay, die Norm ist das eine, aber unser Anspruch ist noch ein bisschen anders. Ja. Und der hört dann halt auch nicht nur bei der reinen Pelletqualität aus, sondern es gibt ja auch durchaus sinnvolle Zusatzservices, die man da als Kunde auch in Anspruch nehmen kann. Beispielsweise auch qualitätsrelevant letztendlich, machen wir so einen kostenlosen Anlagencheck, bevor der Fahrer dann die Pellets einbläst und guckt mal ganz grob, ist da alle irgendwas auffällig im Lager, ne? Sind irgendwo 90-Grad-Bögen oder irgendwas, ne? Was irgendwie die Pelletqualität nachher im Lager und damit nachher auch den Verbrennungsvorgang negativ beeinflussen könnte. Das machen wir immer vorher oder bieten auch, Kunden, die es sehr bequem haben möchten bei der Bezahlung, ein Heimatwärme-Abo an. Was ähnlich wie bei der Strombezahlung dann in Form von Abschlägen erfolgt. Also Der Qualität der Pellets ist das eine, ja, die muss passen. Aber da wir ja ein Naturprodukt ausliefern, ist es nicht alles. Und man kann da schon auch versuchen, wie jetzt eben schon bei diesen Rücknahmeservices für Folien und Paletten, auch schon versuchen, ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur wie beim Heizöl liefern, Rechnung schreiben und dann tschüss, lieber Kunde. Das ist nicht der Ansatz. Ich glaube, da reden wir über ein Produkt, was durchaus einen höheren Anspruch haben sollte.
Ja, absolut. Und du hast es auch vorhin was ganz Wichtiges gesagt für mich, und zwar zu der Nachhaltigkeit. Das heißt, man kann eben davon ausgehen, oder es ist auch tatsächlich so, dass die Pellets, die ihr beispielsweise liefert, dass die halt eben aus den Bergen kommt oder aus den Wäldern kommt, die halt eben dann auch in Deutschland sind. Das wäre der erste Punkt, oder habe ich zumindest verstanden. Und ein anderer Punkt ist nämlich, und das ist immer wieder meinerseits die große Kritik an der Holzindustrie oder an dem Holzbau, der so in der Baubranche sich befindet. Da spricht man immer wieder von einem Holzbau, oder wir haben jetzt Holz eingesetzt und Holz, 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 Holz und Holz ist nachhaltig und gut und so weiter. Ja, gehe ich mit, aber ich habe da ein bisschen ein Problem damit. Das war früher, also vor fünf, zehn Jahren oder sowas, war die sibirische Lärche ja ganz groß und dann war das halt eben das Holz, das Gehölz, das dann halt eben auch verbaut wurde. Aber wir haben es halt eben nicht bei uns geerntet oder abgeholzt, sondern halt in Sibirien, und Sibirien ist bekanntlich nicht in Deutschland. Oder halt eben Gehölze aus Kanada oder sowas. Ja, also da hat man sozusagen, man hat eine globale Betrachtung gehabt, was den Rohstoff Holz anbelangt. Und dann hat man gesagt, ja gut, wir verbrennen es hier, aber wir forsten es hier wieder auf. Aber das Aufforsten ist dann wieder in Kanada oder in Sibirien oder wo auch immer auf der Welt. Und das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja Leute, aber eigentlich ist es doch nicht so ganz richtig. Also global betrachtet ja, aber jetzt für Deutschland betrachtet, ist es eigentlich nicht ganz so sauber, weil wir verbrennen es ja hier oder wir nutzen es hier, dann sollte es ja auch hier dann eben nachhaltig bewirtschaftet werden. Und jetzt hast du ja gesagt, dass eben eure Pellets aus einem nachhaltigen Kreislauf kommen, der dann aber auch in Deutschland ist. Genau, vielleicht da noch darüber nochmal was.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man muss einfach sagen, ganz oft wird nicht differenziert. Es wird gesagt, Holz ist Holz und Pellets sind Pellets. Unabhängig davon, wo sie produziert wurden und unabhängig davon, wo eigentlich das Holz für die Pelletproduktion herkommt. Und wie bei der sibirischen Lärche auch, es macht aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, diese Entfernungen in Kauf zu nehmen, um am Ende das Label sibirische Lärche irgendwie dann beim Hausbau dann irgendwie verwenden zu können, weil die halt besonders engringig und fein gewachsen sind und entsprechend tolle Eigenschaften haben. Also das führt eigentlich diese Holznutzung ad absurdum. Und von daher gilt nicht nur für Holz und für Pellets, eigentlich letztendlich für fast alle Produkte, dass, wenn sie lokal produziert werden können, man natürlich auch diese bevorzugt nutzen sollte, aus vielerlei Hinsicht. Das ist ja nicht nur das Thema Ökologie, sondern auch, dass der Wertschöpfung, die natürlich dann auch in der Region verbleibt. Und jetzt dann wieder mal zurückzukommen zum Thema Pellets und was wir produzieren und wo der Rohstoff herkommt. Also allein schon jetzt mal rein wirtschaftlich mal als Unternehmen gedacht, aber das passt natürlich auch komplett zu dieser ökologischen Ausrichtung, muss der Rohstoff für die Pellets so nah als möglich hergeliefert werden zu den Produktionen. Sonst rechnet sich das ganze Thema auch schlichtweg nicht. Wir sind einfach in der Pellet-Branche ohnehin fast am Ende der Verwertungskette des Holzes angelangt. Ja. Und da sieht man dann auch schon, wir reden über ein Commodity, also heißt ein vergleichbares Produkt. Ne? Da ist, sage ich mal, das Wirtschaften eng. Und daher ist das ein sehr tolles Match, dass da einfach auch die Ökologie und Ökonomie da wirklich Hand in Hand gehen, dass dann wirklich die Stoffkreisläufe sehr, sage ich mal, von der Distanz her eng sein müssen. Also heißt, wir kriegen unsere Rohstoffe, das sind vor allen Dingen, ich sage mal 90%, sind das Sägespäne und Hackschnitzel von Sägewerken, umliegenden um unsere Produktionsstandorte. Und der Rest kommt von Waldbesitzern, die durch Durchforstungsmaßnahmen nicht sägefähige Rundhölzer für den Energieholzmarkt anbieten, die in alle möglichen Verwertungskanäle gehen, unter anderem dann auch als Rohstoff dann für Pellets. Und das Thema ist ein ganz großes, um das gerade auch noch aufzunehmen, da natürlich die Wälder, viele kennen das auch von den Medien, es gab es auch eine neue bundesweite Natur, haben das mitbekommen, dass die Wälder leiden, gerade durch den Klimawandel und die neuen Bedingungen, gerade was das Thema Hitze, Trockenheit angeht, da sind natürlich auch viele Bestände, viele Baumarten an die Grenze ihrer Existenzfähigkeit dann auch in bestimmten Regionen gekommen. Daher ist jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten ein großer Waldumbau zu erwarten, den die Forstverwaltung nach vorne treiben, um die Wälder klimaresistenter zu machen. Und dieser Waldumbau hat einfach auch zur Folge, dass bestehende Bestände beispielsweise stärker auch durchforstet werden müssen, um neue Baumarten oder andere Baumartenmischungen auch einzubringen, die Bestände. Und auch das wird wieder viele Sortimente generieren, die nicht für die Säge geeignet, aber letztendlich dann unter anderem für die energetische Verwendung. Es gibt ja nicht nur Pellets, die solche Sortimente verwenden, sondern auch andere verwende Unternehmen, wie beispielsweise die Holzwerkstoffindustrie. Also von daher, da wird noch einiges auch auf uns zukommen, auch Herausforderungen, die wir dann in der Pelletproduktion dann abfangen müssen mit verschiedenen anderen Holzarten. Aber das, da gehen wir ganz zuversichtlich ran und werden das Thema ganz bestimmt auch gut begleiten können. Ja, generell dann nochmal auf die Pellets zurückzukommen und die Nachhaltigkeit der Produktion. Was kann der Kunde oder wie kann der Kunde, sage ich mal, da auch ein bisschen nach diesen Kriterien auswählen? Sicherlich sollte man sich einen Lieferanten suchen, der erstens diese Zertifikate hat, auch Nachhaltigkeitszertifikate wie PEFC beispielsweise, was zumindest mal ein Siegel ist, was die nachhaltige Forstbewirtschaftung verdeutlichen soll. Dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass der Kunde natürlich mündig ist und auch Gott sei Dank nicht auf den Mund gefallen. Und dann kann man gerne noch mal fragen, wo kommen denn die Pellets eigentlich her? Lieber Lieferant, ja. Ne? Weil klar, EN+1-Normen hat fast jeder heute, ne? Aber wo kommen die wirklich her, wo wurden die produziert? Ne? Also das kann man durchaus fragen, also wenn ich Kunde wäre, das ist einer meiner ersten Fragen, weil letztendlich sind Pellets wie Holz ein international gehandeltes Gut. Und medial wird leider oft nicht differenziert zwischen Pellets, die für den heimischen Wärmemarkt, so wie bei uns, über Wohnung warm, produziert und ausgeliefert werden, und Pellets, die international beispielsweise für den Kraftwerksmarkt produziert und per Schiff wirklich kreuz und quer über die Welt gehandelt und dann in Kohlekraftwerken verbrannt werden, wo ich auch sage, das hat nichts mit dem Gedanken zu tun, wofür Pellets ursprünglich mal erfunden und eingesetzt worden sind. Ne? Also von daher, glaube, das muss man schon auch hinterfragen und Augen auf, auch beim Kaufen. Wobei in Mitteleuropa ist es kein Thema. Sicherlich gibt es auch hier Importware in Deutschland, aber Deutschland kann sich komplett autark mit seiner Pelletproduktion versorgen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber ganz, ganz vielen anderen Ländern. Wir haben eine ausgeglichene Bilanz. Also wir importieren ungefähr so viel, wie wir wieder exportieren. Ganz grob. Und das ist ganz normal und okay über die Landesgrenzen der Nachbarländer hinaus. Also wir haben auch ein Werk in Kiel bei Straßburg und ne, also klar, verkaufen wir auch Pellets ins Elsass. Ne? Also und das sind die gleichen Distanzen, wie wenn man dann irgendwie in Schwarzwald reinfährt. Also und daher ja, eben, genau. geht auch das ganz gut. Von daher, Pellets, solange sie in Mitteleuropa, solange sie von einem Produzenten produziert werden, der wirklich in der Region seinen Rohstoff auch bezieht, und das ist für eigentlich alle hier in Deutschland auch der Fall, kann man guten Gewissens auf die Pellets zugreifen.
Mhm. Stark. Ich finde ja auch eigentlich total interessant, dass diese Kreiswirtschaft mal zu betrachten und einfach mal auch zu sehen, dass also das haben wir auch schon mal irgendwo gehört. Ja, wir können doch nicht mit Pellets heizen, wir brauchen das Holz für was anderes, ne? Also Möbel und Bauwirtschaft und so weiter und so fort. Und da sage ich, nee, Leute, pass auf, das ist doch etwas, wo es wie ein Zahnrad miteinander funktioniert. Das heißt, das Holz wird verwertet für die Industrien, die es brauchen. Und ich finde es so anschaulich, weil ich gerade, also da, wo ich wohne, ist direkt ein Wald nebendran. Und ich gehe da jetzt, wir haben ja nochmal Nachwuchs bekommen und ich gehe da jetzt mit der Kleinen oft das mal da im Wald spazieren. Und jetzt hat man gesehen, wie viel Aufwand das dahinter auch ist. Es kamen vor ein paar Monaten erstmal die großen Maschinen, die haben erstmal abgeholzt. Ja, die haben erstmal erstmal kam da wahrscheinlich der Forstwirt und da hast du mal markiert, welche Bäume überhaupt abgeholzt werden dürfen, welche nicht und so weiter und so fort. Dann kamen die großen Maschinen, haben abgeholzt, haben die ganzen Hölzer gelagert. Jetzt vor ein paar Wochen kamen die LKWs, die halt das Gelage der Holz, die irgendwie so 2-3 Monate dort oder 2 Monate wahrscheinlich dann eben dort gelagert wurden, die wurden jetzt alle auf den LKW gepackt und wurden jetzt halt weggebracht. So. Dort höchstwahrscheinlich gehe ich davon aus, so bist du mal der Experte, ins Sägewerk, dort wird es verarbeitet in die Industrie und so weiter und so fort. Und das, was halt nicht verarbeitet werden kann, das wird halt nicht weggeschmissen, sondern das wird halt für Pellets weiter verarbeitet. Und das ist für mich etwas, wo es halt dieser Kreislauf wirklich rund wird und man wirklich auch, also die Pellets sind eigentlich eine total super gute Ergänzung für jedes Sägewerk eigentlich, weil man dann aus dem Abfallprodukt wieder etwas macht, was man dann wieder daheim verwenden kann. Und das ist für mich einfach so ein rundes Ding, wo ich sage, hey, das macht absolut Sinn.
Ja, da kann ich auch mal kurz Anekdote aus dem Nähkästchen erzählen zu, weil genau dieses Thema auch immer mal wieder an uns herangetragen wird. Naja, aber ihr kauft ja anderen höherwertigen höherwertigen Produkten die Rohstoffe weg. So, also als ich angefangen habe in der Pellebranche, war eines unserer ersten Projekte auch an einem Sägewerk angesiedelt und damals war das Thema für den Säger, wie bekomme ich diese Sägerresthölzer eigentlich weg? Ich habe zu viel davon. So ist die Pellet-Industrie auf dieser Basis letztendlich entstanden. Dazu muss man wissen, wenn ein modernes Sägewerk heutzutage dieses Rundholz, was dort, was du eben schön beschrieben hast, im Wald geerntet wird, dann können die etwa 60% davon als Schnittholzprodukt für und daraus dann wieder verschiedene andere Produkte, die da entstehen, verwenden. Und 40% davon sind Sägerresthölzer. Also heißt in Form von Sägespänen und Hackschnitzeln. So, und das, wenn man das mal sich überlegt, was das für Mengen dann bei so einem mittelgroßen und großen Sägewerk sind, die da täglich anfallen, dann weiß man, dass das Sägewerk erstmal ein Entsorgungsproblem vor vielen Jahren immer hatte. So, und nur auf dieser Basis, damals habe ich übrigens auch noch Geld dafür bekommen, dass man dieses Entsorgungsproblem des Sägers gelöst hat. Also man sieht,
ne, es war es denn noch wert, ne?
Ja, ja, genau. Ja, absolut. Heute ein sehr wertvoller Rohstoff, diese Sägerresthölzer, weil natürlich zum einen auch die Pelletbranche gewachsen ist, auf diese 2%, sage ich mal, ne? Wir sind es dann trotzdem nur vom gesamten Wärmemarkt in Deutschland. Aber natürlich auch andere Nutzer dieser Sägerresthölzer auch entsprechend den Bedarf mit der Zeit aufgebaut haben. Und sicherlich gibt es da auch eine gewisse Konkurrenz. Aber nicht, und das muss man deutlich sagen, mit den Hauptprodukten, die ein Sägewerk dort produziert. Also wir gehen jetzt nicht in den Wald. Es geht auch gar nicht wirtschaftlich, vollkommen unmöglich, dass wir jetzt irgendwo in den Wald mit dem Sägewerk um Rundholz konkurrieren würden, was eine ganz andere Wertschöpfung hat, beziehungsweise die Produkte, die daraus produziert werden, dass das bei den Pellets der Fall wäre. Also das ist schon was, was komplett verquer oft dargestellt wird. Wenn überhaupt Rundhölzer in der Pelletbranche eingesetzt werden in Mitteleuropa, ganz grob, es gibt bestimmt auch mal Ausnahmen, dann sind das wirklich Rundhölzer schlechtester, nicht sägefähiger Qualität, die dann nochmal aufgehackt und aufgespannt werden und dann dosiert werden zu den restlichen Sägespänen, die da ankommen.
Ja, ich finde das total interessant eigentlich, weil man da, ich sag mal so, es ist ja immer in der Wertschöpfungskette, wenn man sich Materialien anschaut, wenn wir jetzt beim Holz sind, ist es ja meistens so, dass diejenigen, die ganz am Anfang sind, auch gar nicht so viel verdienen an dem Holz. Ja, also mal bildlich gesprochen, ja. Weil wenn das Holz veredelt wird, wenn das Holz nachher veredelt verkauft wird, diese Veredelung ist ja das, was sozusagen das Höchste an Mehrwert bringt oder halt an dem, dass man da halt eben Geld damit verdient durch diese Veredelung. Aber die Rohstoffe sozusagen sind ja eigentlich sehr, da sind ja ganz geringe Margen drin und der Aufwand dafür ist ja, also wie ich schon beschrieben habe, ja, im Wald, wenn man das mal sieht, wie das abläuft, dann muss ja das Holz auch nochmal gelagert, getrocknet werden. Das dauert ja auch seine Zeit, ja, und dann geht es ja nochmal weiter. Oder wenn es halt nicht die Zeit dauert, also entweder löst man es über den Faktor Zeit, das ist halt eben, ich weiß gar nicht, ein Jahr, zwei Jahre wahrscheinlich dann trocknen muss. Oder man löst es halt über Maschinen, dass es halt maschinell getrocknet wird, was dann halt natürlich zu mehr Rissen führt, weil das dann maschinell ist und zu schnell ist vielleicht und so weiter und so fort. Zumindest mein Verständnis dafür. Und jetzt hat man eigentlich durch die Pelletsbranche es geschafft, dass die Sägewerke, die sowieso margentechnisch da gering sind und so weiter und so fort, für den in Anführungsstrichen Müll bezahlt haben früher, ja, haben die eine zusätzliche Einnahmequelle, dass die das nochmal wiederverwerten können und das nochmal verkaufen können. Und das ist doch eigentlich, ey, wenn man sich diese Aspekte anschaut, ist es doch etwas, wo man sagt, hey, okay, ich weiß, und das ist wiederum das Schöne, ich weiß halt eben tatsächlich bei Pellets, dass diese Wertschöpfungskette auch komplett lokal ist und dass die nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern halt eben tatsächlich im besten Falle auch keine 50 bis 100 Kilometer von Wohnort entfernt, sodass es da auch wirklich alle profitieren. Der Wald profitiert davon, das Sägewerk profitiert davon, die Industrie profitiert davon, etc. etc. Das heißt, ich habe wirklich eine Wertschöpfungskette, nicht nur in Deutschland, sondern die wirklich regional, lokal ist. Und das verglichen halt mit, wenn ich das jetzt mit Öl vergleiche oder wenn ich das mit Gas vergleiche oder selbst wenn ich das mit dem Strom aus der Wärmepumpe vergleiche. Ja, wir wissen auch nicht ganz so genau, mittlerweile schon ein bisschen genauer, aber im Endeffekt, wo der Strom herkommt und ist der eingekauft oder ist der aus dem Ausland oder nicht und so weiter. Aber hier können wir hundertprozentig sicher gehen, dass das auch wirklich lokal bei uns verarbeitet wird. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich.
Definitiv. Und man muss ja sich dann auch vielleicht mal andersrum die Frage stellen, was wird denn passieren, wenn wir das nicht nutzen würden energetisch in Form von Pellets. Also man würde sich einfach selber beschneiden in der Entwicklung hin zu mehr erneuerbaren Energien, weil letztendlich Öl und Gas nicht durch Pellets substituiert werden könnten. So, und das kann nicht im Sinne der Gesellschaft aus meiner Sicht sein, weil man einfach eine lokal verfügbare energetischen Wärmeträger nicht nutzen würde. So, und ja, also das ist immer so die grundsätzliche Frage, ne? Man kann natürlich schon sagen, naja, man will den Wald nicht nutzen, der soll lieber wachsen, ja. Aber die Frage, die sich daran anschließt, ist immer, naja, was nutze ich denn dann für den beispielsweise Hausbau oder zum Verbrennen, soll ich denn dann lieber Öl und Gas weiter von dann wirklich Ländern beziehen, die, wo man dann vielleicht auch sagt, naja, politisch vielleicht auch nicht astrein, dass man denen dann auch noch irgendwie Geld irgendwie geben möchte, um ein politisches Regime zu unterstützen. Jetzt will ich das Wort in den Mund nehmen, aber das muss man sich ja immer auch dann als Alternative dann auch überlegen. Was ist denn beispielsweise im Holzbau dann das Substitut? Stahl, Beton, Kunststoff? Ist das besser von der energetischen Bilanz? Also, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht in die wissenschaftlichen Diskussionen und auch Schriften einzusteigen. Ich glaube, das ist relativ schnell klar, dass man so lange wirklich auf der lokalen Ebene bleibt. Und es ist ja durch auch vorsichtige Gesetzgebung auch klar geregelt. Es ist ja nicht nur die Nachhaltigkeit im Sinne, ich hole nur so viel Holz aus dem Wald raus, wie nachwächst. Das ist jetzt immer die einfachste Form, sondern es müssen ja alle natürlichen Ressourcen und Leistungen des Waldes berücksichtigt werden und nachhaltig funktionieren. Und nur dann ist eine Nachhaltigkeit wirklich gegeben. Und solange das der Fall ist, und die Gesetzgebungen sind so und die entwickeln sich auch immer weiter, auch hinsichtlich der Herausforderungen, die wir jetzt durch den Klimawandel einfach haben. Solange das gegeben ist, ist auch der Pellet entsprechend nachhaltig und substituiert einfach fossile Brennstoffe. Das ist der Punkt. Und davon sollten so viele als möglich auch in den nächsten Jahren noch, substituiert werden und dann von Öl und Gas auf Pellets da, wo sinnvoll, auch getauscht werden.
Genau. Und wir haben ja nach wie vor eben die Förderung beim Heizungstausch von Öl oder Gas bekommen und da auch zum Beispiel eine Pelletheizung anbauen. Da gibt es auch eben die Förderung, die da auch eben greifen. Deswegen, da habe ich ja auch schon ein paar Folgen dazu gemacht, zu den Förderungen. Ich werde jetzt auch nochmal in der nahen Zukunft auch nochmal ein Update machen zu den KfW-Förderungen. Also da kann man auch gespannt sein. Aber die Pelletheizung ist da halt mit dabei. Deswegen sollte man sich da das natürlich auch auf jeden Fall anschauen. Es gibt ja auch, und das habe ich jetzt auch nochmal, finde ich, eine spannende Diskussion, wo es halt eben heißt, wir sollten die Bauwirtschaft stärker fördern, also die Fördermittel durch KfW etc. ausbauen. Da gibt es eben die Stimmen dafür, weil die eben sagen, und das geht so in die ähnliche Richtung, die wir gerade diskutiert haben, weil die eben sagen, wenn wir die Bauwirtschaft fördern, dann fördern wir nicht nur die Bauherren, die bei uns in Deutschland sind und lokal sind, sondern auch die ganzen die ganzen Handwerker, die auch lokal sind. Das heißt, die Förderung kommt dann in ganz Deutschland zugute, von den Bauherren über die Handwerker, über die Bauwirtschaft, wo dann auch sehr viel Anteil an deutscher Bauwirtschaft eben drin ist in dem Hausbau. Und im Gegensatz, wenn man jetzt betrachten würde und da das war so ein bisschen die Betrachtung, eine E-Auto-Förderung hätte. Ich bin auch ein E-Auto-Fan, ich habe auch ein E-Auto und so weiter und so fort. Ich bin da totaler Fan von. Aber eine Förderung des E-Fahrzeugs birgt ja dann mit sich, dass man dann halt eben auch die Chinesen und die Amerikaner und ganz Europa, also alle Hersteller sozusagen mitfördert. Ja, während wir bei einer Förderung für den Bau wirklich lokal dann bei uns haben, das ist für mich so ein bisschen die Analogie, wie wir das gerade mit dem Pellets geschaut haben, das Geld bleibt dann auch wirklich in Deutschland. Das, was gefördert wird, bleibt dann auch in Deutschland. Und das finde ich dann natürlich für alle sinnvoll, die in der Wertschöpfungskette da sind. Ja, jetzt haben wir viel, also echt spannende Sachen, wirklich sehr, 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 sehr interessant, was wir jetzt auch besprochen haben, finde ich richtig, richtig gut. Uli, hast du noch für uns einen Ausblick, wenn wir nach vorne schauen und wenn wir in die Zukunft schauen würden? Wo bewegen wir uns dahin? Bleibt es relativ gleich oder gibt es da auch nochmal interessante Ansätze, vielleicht Neuerungen oder irgendwas am Horizont, was sich abzeichnet? Oder wie schätzt du das Ganze aktuell ein?
Also ich denke auch im Zuge dieser Holzbauinitiative, die hoffentlich irgendwann mal kommt. aber da ist natürlich auch andere Restriktionen marktseitig, was jetzt auch die Bauzinsen angeht, ne, die Verteuerung generell im Bau, die dem auch ein bisschen entgegenstehen und das Ausbremsen, ist natürlich genauso wünschenswert, dass es dann auch bei den Pellets wieder einen kleinen Schub gibt. Die Pellets, auch wenn sie eine sehr, sehr tolle Förderung immer noch haben und auch hoffentlich noch weiter haben werden für die Pelletanlage selber, sind doch in den letzten 2-3 Jahren ziemlich, was die Neubauzahlen angeht, unter die Räder gekommen. Einfach auch durch diese politischen Diskussionen, teilweise auch sehr einseitig und auch nicht differenzierend, das, was ich eben schon sagte, wo dann einfach die Holzverbrennung diffamiert, muss man schon fast sagen, was nicht gerechtfertigt war, weil wenn man das so wie eben schon jetzt hier besprochen runterbricht auf die regionalen, lokalen Kreisläufe, ist es eben nicht so, wie oft manchmal dargestellt. Aber das hat viele Kunden einfach verunsichert, profitiert haben von dieser Verunsicherung letztendlich die Anbieter von Öl- und Gasgeräten. Da gab es einen richtigen Boom nach der Energiekrise. Ja. Leider Gottes, man hat sich da wirklich in gelegt, seinesgleichen, also komplett kontraproduktiv zu dem, was man eigentlich klimapolitisch erreichen wollte. Und alles, was erneuerbar war, die Wärmepumpe hat ja genauso gelitten in den Absatzzahlen, die Pelletheizung noch viel schlimmer. Das erholt sich jetzt langsam wieder, aber halt in kleinen Schritten. Und ist auch notwendig, weil einfach die ganze Pellenbranche, die komplette Wertschöpfungskette davon auch abhängt, dass dort auch politisch der Wille da ist, das weiterhin zu unterstützen. So. Das hat natürlich viele Turbulenzen, gerade die Energiekrise ausgelöst, auch preislich, muss man sagen, hat uns das alles nicht gefallen, was da passiert ist. Viele Kunden haben gemeint, dass die Pellets vielleicht auch knapp werden, wenn Gas oder Öl aus Russland knapp werden. Was eigentlich, ne, jetzt haben wir eben schon lang drüber gesprochen, ja gar nicht der Fall sein kann, wenn diese Kreisläufe so lokal, regional sind. Aber das hat alles durcheinander gebracht, weil die Kunden das halt, es war ja bei anderen Produkten so, wo gehamstert worden ist und Pellets hat es leider auch getroffen. Und jetzt kommen wir so langsam wieder, in diesem Jahr merke ich das zum ersten Mal, kommen wir vielleicht wieder in einen normalen Rhythmus rein, was auch die Pellet-Nachfrage bzw. den Kaufzeitpunkt angeht. Also da kann ich vielleicht nur allen Zuhörern empfehlen, dass man versucht, außerhalb der Heizperiode bestmöglich, bei manchen geht es nicht, wegen beschränkter Lagerkapazität ist mir schon klar, aber man sollte möglichst nah in der Nicht-Heizperiode kaufen, das vielleicht als Tipp. Ja. Also von Frühjahr, Sommer, gemeinen sind da die Pelletpreise, wenn nicht irgendwelche komischen Krisen da über einen hineinbrechen, am günstigsten.
Ja.
Und sicherlich werden auch die Anwendungsbereiche auch in Zukunft bei Pellets nochmal sich dahingehend ändern, dass wir natürlich Pellets dann in Häusern sehen, die natürlich deutlich besser gedämmt sind, also heißt auch einen geringeren Wärmebedarf haben, ne? Wo dann auch die Tendenz, das merkt man jetzt schon auch, hin zu mehr vollautomatisierten Pelletöfen geht. Klar, weil auch viele Kunden, die eben auch mal mit Scheitholz liebäugeln, ab einem gewissen Alter hat man dann vielleicht auch keine Lust mehr, ne, das Holz selber dann zu machen und dann ist es auch noch dreckig, ne, und hat natürlich dann auch, dann stinkt es auch noch bei der Verbrennung, weil man das mit der Luftzufuhr vielleicht auch nicht so richtig im Griff hat, ne. Also da haben Pellets natürlich schon deutlich einen Vorteil, weil sie einfach konform sind und auch normiert, was die Zuförderung einfach angeht, das ist einfach sauber, man kann es vollautomatisieren, ne, die Steuerung und Regelungen über die Luft, über die ganze Verbrennung ist natürlich deutlich effizienter als bei einem Scheitholzofen. Und ich glaube, der Trend, den werden wir sehen, dass dort aus den Gründen des Handlings Vorteils von Pellets doch auch viele von Scheitholz zu Pellets wechseln werden. Das merken wir jetzt schon langsam immer mehr, dass der Anteil der Sackwarenkunden auch stetig bei uns steigt.
Ja, wow, sehr schön. Also da gibt's viele Anknüpfungspunkte. Ich finde, das hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass es da vieles oder zumindest konnten wir, glaube ich, jetzt in der Folge vieles aufklären und vieles klarstellen. Gerade diese Thematik, die du da jetzt nochmal zum Schluss angesprochen hast, finde ich auch eigentlich total interessant, wenn wir jetzt da irgendwelche Englieferpässe haben oder sowas, ne, ob man dann halt bei Pellets auch davon betroffen ist. Ja, wir haben es ja schön diskutiert oder schön dargelegt, dass das eigentlich alles lokal bleibt. Und das finde ich eigentlich ganz toll, dass man davon eigentlich unabhängig ist. Natürlich gibt es gewisse Einschwankungen etc., aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, ist man davon nicht berührt. Dann danke ich dir, lieber Uli, für deine Zeit, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Dafür, dass du uns so vieles nochmal erklärt und klargestellt hast. Du hast nochmal die Möglichkeit, den Abschluss zu machen. Wenn du jetzt nochmal irgendwas hast, dann wir packen natürlich deine Kontaktdaten und die von Wohl und Warm und wo man bei euch die Pellets beziehen kann. Das packen wir alles natürlich in die Shownotes. Aber jetzt hast du nochmal die Möglichkeit und den Abschlusssatz überlasse ich dann. Danke.
Erstmal herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Ich fand das sehr gut und auch wichtig, dass man vielleicht mal über ein, für mich zumindest, und wo noch mal ein neues Format, vielleicht doch mal Dinge vielleicht auch anders erläutern kann, wie man es einfach nur schreibt oder rundmailt. Das finde ich schon mal ganz toll. Ansonsten kann ich eigentlich nur die dazu hören, empfehlen, einfach mal bei uns auf die Webseite von Wohn und Warm mal zu gehen. Da findet man ganz vieles, was auch über das reine Pellet-Kaufen auch hinausgeht, was womöglich interessant sein könnte. Und man kann eigentlich nur sagen, und wir freuen uns auch, und ich auch persönlich, wenn Kunden Kontakt aufnehmen und mit uns Themen auch besprechen, fragen, und wir sind da also keine Antwort bei keinem Thema schuldig. Also das freut uns eigentlich sehr, wenn man da in so einem Austausch ist, und das ist in den letzten Jahren noch mehr geworden. Die Kunden möchten informiert sein, was eigentlich die Unternehmen da so machen, und ist es wirklich nachhaltig oder ist es einfach nur ein Marketing-Sprech? Das finde ich persönlich dann gut, wenn wir die Fragen bekommen und man nicht irgendwie nur so einen stummen Kunden hat, der da einfach nur konsumiert, sondern kritisch auch mal gerne hinterfragt, weil nur so kann man sich ja selber auch hinterfragen in seinem Tun, ob das alles schon optimal und ausgereizt ist, was die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit beispielsweise betreffen. Und da kann ich auch immer nur sagen, da sind wir immer dran und versuchen, jedes Jahr ein bisschen besser zu werden, was das Energiemanagement beispielsweise in Produktion angeht oder die eben besagten Stoffkreisläufe für Recycling der Verpackungen. Also da gibt es schon immer Ansätze, und das treibt uns auch an, das macht uns auch Spaß, weil wir denken, es ist sinnvoll und nutzt letztendlich dann nicht nur den Kunden, sondern allen.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, unten in der Shownotes packen wir alles rein. Wenn ihr Fragen habt, gerne an mich, an info@bauherrn-werden.de, oder unten dann nochmal die Kontaktdaten, die werden dann verlinkt sein. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.